Breitband-Topic.
Lässt sich Facebook kontrollieren? Also die Algorithmen, die bestimmen, was wir zu sehen bekommen und was eben nicht. Diese Frage hat uns schon häufig hier bei Breitband beschäftigt. Doch in dieser Woche hat sie einer gestellt, von dem man eigentlich erstmal nicht vermutet hätte, dass er manchmal auch an der Plattform zweifelt.
Ja, es kursiert ein Video mit Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, in dem er selbst davon spricht, das Netzwerk sei in einigen Punkten der Kontrolle entglitten. Aber was bedeutet das eigentlich? Wie viel Verantwortung kann und muss Facebook für das, was seine Nutzer und seine Technik machen, übernehmen? Jan Rehm mit einem Antwortversuch.
Die New York Times titelt griffig: Facebook erlebe seinen Frankenstein-Moment. Es werde der eigenen Schöpfung nicht mehr Herr. Es geht um die Algorithmen. Facebook verwendet sie unter anderem dazu, in der Timeline eines Nutzers jene Inhalte anzuzeigen, die möglichst gut zum eigenen Geschmack passen sollen. Es nutzt die Algorithmen aber auch, um beispielsweise Kategorien für gesponserte Posts zu generieren. Und dabei läuft einiges nicht ganz rund, wie Julia Angwin von der investigativen Nachrichteninitiative ProPublica herausfand.
Jemand gab uns den Tipp, dass es die Kategorie Jew-Hater, Judenhasser gibt. Das konnten wir kaum glauben, aber es gab sie. Also wollten wir testen, ob wir entsprechende Anzeigen buchen konnten. Wir haben damit gerechnet, dass es einen Kontrollprozess gibt. Gab es aber nicht. Wir konnten buchen. Wir haben das noch zweimal ausprobiert und alle dreimal ging es ohne Probleme durch. Sie haben also wirklich diese Kategorie Judenhasser.
Im Gespräch mit dem US-amerikanischen Fernsehsender PBS meinte Julia Angwin, ein Teil des Problems sei, dass jedes Mal, wenn ein Nutzer ein neues Interesse in sein Facebook-Profil einträgt, der Algorithmus des Netzwerks dieses Interesse automatisch als Werbekategorie ins System übernimmt. Ist das passiert, bietet sie Facebook den Werbebuchenden an. So auch ProPublica. Die wählten die Kombination Jew-H und ab da wurde es dann dank automatischer Ergänzung richtig gruselig.
Wenn man Jew-H eingibt, bekommt man Jew-Hater vorgeschlagen und sowas wie How to Burn Jews, Why Jews Ruin the World. Es schlug aber auch den zweiten Verfassungszusatz vor.
Der garantiert den Besitz und das Tragen von Schusswaffen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Nachdem ProPublica also die antisemitischen Kategorien gefunden und erfolgreich genutzt hat, gab es nicht nur in den USA einen Aufschrei. Facebook reagierte und entfernte die beanstandeten Kategorien. Aber nicht nur die, sondern gleich alle automatisch generierten Kategorien. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass Facebook selbst nicht mehr so genau nachvollziehen kann, was die eigene Software treibt. Keine Seltenheit. Auch Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club bescheinigt den Algorithmen mittlerweile eine gewisse Intransparenz.
Wir können manchmal anhand des Verhaltens von Software noch ungefähr eine Idee haben, was macht die eigentlich so, als wenn er mir zum Beispiel Vorschläge macht für Produkte oder für Nachrichten, aber eben auch Vorschläge nicht mehr macht, also dass ich bestimmte Nachrichten oder Produkte nicht mehr sehe. Dann haben wir oft nur noch so ein Gefühl, so könnte es eventuell gehen. Wir wissen aber nicht wirklich die Parameter, nach denen diese Entscheidungen fallen.
Genau das meinen nun die New York Times und viele weitere Medien, wenn sie Facebook den Frankenstein-Moment attestieren. Fraglich ist allerdings, welche Verantwortung Facebook trägt. Hier gibt es grob drei Richtungen. In der einen bescheinigen die Kommentatoren Facebook, dass vor allem die Nutzer Verantwortung hätten. Das Unternehmen liefere nur die Technik. Auf diese Position ziehen sich vor allem Technologiekonzerne gern zurück. Die zweite Gruppe Kommentatoren bescheinigt Facebook in diesem Fall eine gewisse Unschuld. Und zwar darum, weil das Unternehmen nun mal ein Technologieunternehmen sei und mitnichten global über sämtliche ethische und juristische Feinheiten Bescheid wissen könne. Die dritte Gruppe meint hingegen knallhart, Facebook ist in jedem Fall voll verantwortlich. Es müsse seine Plattform und seine Algorithmen jederzeit unter Kontrolle haben. Ähnlich sieht das auch Julia Angwin von ProPublica im CBS-Interview. Hilflosigkeit seitens Facebooks will sie nicht hinnehmen.
Es ist ein Big-Data-Problem. Aber wenn ich an die anderen Big-Data-Probleme denke, die Facebook gelöst hat, zum Beispiel automatische Gesichtserkennung meiner Freunde, ich denke, das Problem jetzt wäre auch lösbar. Sie haben es nur noch nicht versucht.
Tja, lassen sich die Algorithmen von Facebook noch kontrollieren? Jan Rehm hat die aktuelle Diskussion zusammengefasst. Jetzt gehen wir einem weiteren Verdacht nach.
Schon im Mai wurde in Australien von Dokumenten berichtet, die nahelegen, dass Facebook in Echtzeit die Emotionen seiner Nutzer auswertet und ihnen so passende Inhalte wie Werbung anzeigen könnte. Auch der englische Guardian hat das aufgegriffen.
Ja, Facebook bestreitet zwar nicht, dass das Unternehmen viel über die Gefühlswelt seiner Nutzer weiß, allerdings sagt das Unternehmen, dass keine Tools zur Anwendung kommen, die dieses Wissen ausnutzen würden.
Wir haben mit der Persönlichkeitsforscherin und Big Data-Expertin Sandra Matz von der Columbia Business School in New York besprochen, inwieweit Facebook in der Lage ist, anhand seiner Daten ein präzises Bild davon zu bekommen, wer wir sind und wie wir fühlen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass es immer mehr Forschung gibt mittlerweile, die zeigt, dass man relativ viel über also den emotionalen Zustand von einer Person lernen kann, indem man sich einfach nur ihr Online-Verhalten anschaut. Also im Prinzip das, was sie auf Facebook oder auf Twitter posten, wie sie ihr Smartphone nutzen. Das heißt, wenn sich Facebook die Nachrichten von Nutzern anschaut oder was sie posten, was sie in Bildern mit ihren Freunden teilen, kann man vermutlich relativ genau sagen, in was für einem emotionalen Zustand die Person ist. Das heißt, wie fühlt sie sich, wie hat sie sich in den letzten Tagen gefühlt, in den letzten Stunden, in den letzten Wochen? Wenn man das in Echtzeit machen will, wird es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil man sich dann andere Datenquellen anschauen muss. Das heißt, es ist irgendwie nicht mehr genug, wenn man sich nur anschaut, worüber hat die Person gesprochen, was hat sie mit ihren Freunden geteilt, sondern dann braucht man eigentlich Daten, wo man tatsächlich jeden Schritt der Person nachvollziehen kann. Das heißt, das kann man auf der einen Seite machen, zum Beispiel mit Smartphone-Daten, also worüber spricht die Person gerade, wenn man sich das Mikrofon anschaut? Wo ist die Person gerade? Wo hält sie sich sozusagen physisch auf? Oder tatsächlich auch, wenn man sich jetzt überlegt, wie Leute Facebook nutzen, meistens am Laptop oder auf dem Handy, dass man sagt, okay, wir schauen uns über die Laptop-Kamera an, was hat die Person für einen Gesichtsausdruck? Oder worüber spricht die Person? Wie spricht sie? Das sind aber im Moment alles noch Sachen, von denen ich sagen würde, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass Firmen das direkt nutzen. Also dieses Auslesen von Emotionen in Echtzeit ist was möglich ist, technisch. Aber was ich vermuten würde, dass es im Moment noch relativ wenig eingesetzt wird.
Wenn Sie von diesen Indikatoren sprechen, also Sie sagen, es funktioniert nicht in Echtzeit, aber im Prinzip, zeig mir, was du likest, ich sag dir, wer du bist. Was für Indikatoren sind das denn genau, die Sie sich da angucken?
Das kommt ganz drauf an, was für Daten man zur Verfügung hat. Also wenn man jetzt Facebook ist, kann man im Prinzip alles, was sich auf dem Nutzerprofil befindet, anschauen. Man kann dann aber tatsächlich auch noch tiefer gehen und sich anschauen, wie nutzen Leute denn Facebook oder wie nutzen Leute ihr Smartphone. Also ist es so, dass sie sich relativ viel bewegen, in verschiedenen an verschiedenen Orten aufhalten, sich relativ viel kommunizieren mit ihren Freunden oder Facebook relativ häufig nutzen. Und das sind alles so Informationen, die tatsächlich relativ viele über das Verhalten von der Person, über die Gewohnheiten aussagen. Und was man dann sich im Prinzip anschaut, wenn man tatsächlich was über die einzelnen Personen lernen will, ist, wie verändert sich das über die Zeit? Also man würde nicht sagen, wir vergleichen jetzt Nutzer A mit Nutzer B, sondern was man sich dann eigentlich anschauen will, ist, wie verändern sich diese Verhaltensweisen von einem spezifischen Nutzer über die Zeit?
Das heißt aber auch, es liegt letztlich auch am Nutzer oder der Nutzerin, wie viel Facebook eben aus mir herausziehen kann. Also wenn ich datensparsamer bin, wenn ich meine Ortungsdaten ausstelle, vielleicht nicht so viel bei Facebook poste, dann wüsste das Netzwerk auch eben nicht so viel über mich einzuordnen, richtig?
Genau, sozusagen je mehr Informationen das Netzwerk zur Verfügung hat, desto einfacher wird es oder desto genauer werden die Vorhersagen. Wenn man mal von diesen großen Playern wie Google und Facebook weggeht, gibt es immer noch so viele Datenquellen, die was über unser Verhalten, über unsere Verhaltensmuster sammeln, dass es im Prinzip fast unmöglich ist, dem komplett zu entkommen.
Wenn wir aber zurück zu Facebook kommen, kann Facebook denn mit den Informationen, die sie von den Nutzerinnen haben, was anfangen, also auch um Menschen gezielt zu beeinflussen, zum Beispiel Werbung wird besonders effektiv gestaltet. Man mutmaßt ja auch, Wahlen könnten eben damit beeinflusst werden. Also inwiefern ist Facebook in der Lage, sowas einzusetzen?
Also wenn man sich die Facebook-Werbeplattform anschaut, dann ist es schon relativ detailliert, was man da machen kann. Also es ist nicht nur, dass man sagen kann, ich will, dass meine Werbung gezeigt wird für Leute von einem bestimmten Geschlecht, in einer bestimmten Altersgruppe, in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Stadt, sondern man kann tatsächlich sagen, was sind die Interessen von einer Person oder von einer Personengruppe, die ich ansprechen will. Was sind die politischen Überzeugungen? Das funktioniert in Deutschland nicht, aber in den USA zum Beispiel. Das heißt, man kann das schon relativ genau eingrenzen, was für Leute man sucht.
Also grundsätzlich kennt oder könnte Facebook trotzdem unsere emotionale Verfasstheit kennen. Jetzt ist natürlich auch interessant der Umkehrschluss. Also kann quasi Facebook unsere Emotionen manipulieren. Es gab ja mal dieses Facebook-Experiment, was 2014 öffentlich geworden ist, wo man tatsächlich Probanden nur negative Meldungen angezeigt hat und man dann tatsächlich auch festgestellt hat, Mensch, die haben auf einmal auch nur noch deprimierende Dinge gepostet und wurden sozusagen emotional angesteckt. Und eine andere Versuchsgruppe, die hat nur positive Dinge zu sehen bekommen und deren Stimmung hält sich zumindest im Newsfeed auch auf. Also theoretisch wäre sowas möglich.
Das auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich möglich, Emotionen zu beeinflussen. Und es ist ja auch nicht nur so, dass nur negative Emotionen beeinflusst wurden, sondern auch positive Emotionen. Also wenn man rausfinden kann, ob Leute gerade eventuell in eine depressive Phase abrutschen oder ja, sozusagen emotional instabil sind, kann man das natürlich nutzen, um Werbung zu schalten. Man könnte das genauso gut nutzen, um den Leuten zu helfen.
Man könnte aber auf der anderen Seite sagen, es ist auch sehr übergriffig, da jetzt sozusagen dann die Kontrolle zu übernehmen.
Was ich im Moment als Problem sehe, ist, dass die Technologien insgesamt als sehr, sehr negativ dargestellt werden. Was auf der einen Seite sicherlich gut ist, weil es diese Diskussion braucht. Also es braucht diese Diskussion, die öffentliche Diskussion zu sagen, was ist möglich. Und dann wäre meiner Meinung nach aber der nächste Schritt zu sagen, okay, sozusagen das sind die Technologien, was sind Umstände, wo wir sagen, diese Technologien können helfen und was sind Umstände, wo wir wirklich wollen, dass solche Technologien nicht eingesetzt werden.
Trotzdem ist es natürlich so, dass Facebook vor allem den kommerziellen Interessen verfolgt. Das heißt eben auch, sie profitieren davon, wenn Leute Werbung auf ihrer Plattform schalten, die natürlich prinzipiell erstmal in der Lage sein kann, also Menschen zu beeinflussen. Wie kann man sich als Nutzerin, als Nutzer davor schützen? Gibt es da Ideen?
Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass wenn man sich die ganzen Technologien anschaut und diese wirklich schnelle Entwicklung, es ist relativ schwierig, das irgendwie gesetzlich zu regeln. Also es ist relativ schwierig zu sagen, es wird auf Länderebene oder internationaler Ebene geregelt, dass die Nutzer geschützt werden. Was es tatsächlich mittlerweile gibt, es Technologien, die zum Beispiel versuchen, Likes einfach zufällig hinzuzufügen zu einem Profil und damit die Vorhersagen schwieriger zu machen. Das heißt, was ich vermute, was in den nächsten Jahren passieren wird, ist, dass es diese Technologien geben wird, die dem entgegenwirken. Das heißt, man kann natürlich von Nutzerseite sagen, ich höre jetzt auf, Facebook zu benutzen oder ich benutze Facebook weniger. Aber was eigentlich interessanter wäre, ist, Nutzern anzubieten, das sozusagen dem entgegenzuwirken, indem man andere Technologien verwendet. Und das ist im Prinzip meine Hoffnung, dass es sowas geben wird, weil das einfach viel schneller mit dem ganzen Geschehen mitgehen kann.
Vorgeschaltet könnte man natürlich auch sagen, es gibt sowas wie eine Selbstverpflichtung der Firmen. Oder vermuten Sie da, weil die da eben nicht dran interessiert sind, dass die ohnehin nicht eingehalten werden würden?
Eine Hoffnung ist das sicherlich. Ich glaube, es ist relativ schwierig, damit anzufangen. Denn also letztendlich würde ich sagen, dass es einen Nutzen für Firmen und Nutzer hat, wenn man die Sache transparenter gestaltet. Das heißt, wenn ich Facebook bin und ich mache Vorhersagen über die Persönlichkeitsprofile oder die emotionalen Zustände meiner Kunden, erstens habe ich immer das Risiko, dass sowas wie so ein Artikel publiziert wird und ich dann das Risiko gehe, sozusagen meine gute Reputation zu verlieren. Es heißt aber auch, dass ich immer noch Fehler mache in meinen Vorhersagen. Das heißt, so gut die Vorhersagen mittlerweile auch sind, gibt es immer Leute, die nicht akkurat klassifiziert werden. Das heißt, wenn ich das transparenter machen würde und sage, okay, ich zeige meinen Nutzern erstmal, was passiert, was für Vorhersagen ich gemacht habe und ich gebe ihnen dann auch noch die Möglichkeit zu sagen, dass sie dem nicht zustimmen, also dass das Profil einfach inakkurat ist und es zu ändern, wäre das tatsächlich eigentlich für Firmen wie Facebook interessant, weil sie ihre sozusagen die Profile verbessern, aber auch für den Nutzer, weil er erstens Kontrolle über den ganzen Prozess erhält und tatsächlich dann auch mehr profitiert von diesen Services, die ja mit dieser ganzen Personalisierung Hand in Hand gehen.
Die Psychologin Sandra Matz hat uns erklärt, was Facebook über unser Gefühlsleben weiß und welche Möglichkeiten der Manipulation es da so gibt. Ich persönlich finde es ja immer ein bisschen schwierig, wenn man sich so völlig auf die Technik verlässt und sagt, ja, dann erfinden wir eben eine Technik, die Technik im Griff hat. Irgendwie kann man ja auch den Mensch als kleine Instanz auch nochmal mit einziehen, oder?
Also ich finde auch, dass Sandra Matz da schon sehr technologiefreundlich war und ich finde, so ein bisschen Kritik an Facebook wäre da durchaus angebracht. Ich meine, wir haben immerhin 2 Milliarden Nutzer. Ich finde, da kommt auch ein bisschen Verantwortung noch dann mit dazu.